Wichtig ist halt an der Stelle, das Bottleneck zu identifizieren. Ne? Also wenn ich sozusagen alles aus meiner Macht getan habe, damit die Webseite schnell ist, aber sie immer noch nicht schnell ist, muss ich halt sozusagen mal immer weiter nach vorne gehen und gucken, was könnte denn das Problem sein.
Besser gründen, der Podcast von fürgründer.de. Thema diese Woche, Website boosten, die besten Maßnahmen für deine Webseite mit Jonos-Experte Sebastian Mefs. Und hier ist euer Host und Fürgründer-Redakteurin Elena Todeva.
Hallo und herzlich willkommen in unserem Podcast-Kanal von fürgründer.de. Wir helfen dir, einfacher, schneller und besser zu gründen. In der heutigen Folge geht es darum, wie du deine Website boostest, um mehr Traffic zu generieren und deine Online-Präsenz zu stärken. Wir präsentieren Tipps und Tricks, wie du deine Webseite SEO-technisch optimierst, sodass du in den Suchmaschinen besser gefunden wirst und deine Besucher länger auf deiner Seite bleiben. Zu Gast haben wir heute Sebastian Mefs, Head of SEO bei Jonos. In dieser Folge werde ich Sebastian fragen, welche Faktoren die Performance einer Website boosten, ihn zum Thema Ladezeit einer Website befragen und ihn bitten, Tipps und Tool-Empfehlungen fürs Optimieren der Website-Leistung aus SEO-Sicht mit uns zu teilen. Sebastian, herzlich willkommen bei unserem Podcast.
Hallo Elena.
Hoffe, es geht dir gut und wir würden gleich ins kalte Wasser springen. Sebastian, was würdest du sagen, sind die wichtigsten Faktoren, um die Performance einer Website zu optimieren?
Zuallererst sollte man erstmal darüber nachdenken, was heißt eigentlich Website-Performance? Das ist eigentlich ein ganzheitliches Konzept, ne, wo sehr viele verschiedene Aspekte eine Rolle spielen, die natürlich, wo es wichtig ist, die alle im Auge zu behalten und eben sicherzustellen, dass die Webseite ihre Ziele erreicht. Ne? Also ein Online-Shop soll ja irgendwie Verkäufe generieren, ein Online-Magazin soll möglichst viele Leser haben. Ne? Mhm. Und wenn wir aus SEO-Sicht auf das Thema Performance einer Website gucken, sind dann natürlich auch wieder sehr viele Faktoren spielt da eine Rolle, dass meine Webseite performant in der Suchmaschine ist. Performant in der Suchmaschine heißt ja letztendlich nichts anderes, dass ich eben zu gewissen Keywörtern oder zu den relevanten Keywörtern in der Suchmaschine gefunden werde und eben gut ranke. Und da gibt es natürlich auch im SEO natürlich wieder sehr viele Maßnahmen, die dazu führen können, dass ich halt besser ranke. Ne? Und da klassischerweise unterscheidet man zwischen On-Page- und Off-Page-Faktoren. Mhm. Also Off-Page ist dann alles, was irgendwie dazu führen kann, dass meine Webseite auf anderen Webseiten in irgendeiner Form durch Links vertreten ist, ne, und Links auf meine Webseite führen. Und bei den On-Page-Faktoren sind natürlich einerseits das Wichtigste einer Webseite der Content. Ne? Ohne Content kann ich nicht gefunden werden. Und natürlich auf der anderen Seite die technische Basis der Webseite, ne? Also das technische SEO. Und da ist ganz klar das Thema Ladezeit eins der wichtigsten.
Unser Fokus liegt ja heute auf dem technischen SEO-Aspekt und du hast jetzt gerade Ladezeit erwähnt. Meine Frage ist dazu, warum ist es eigentlich so wichtig, dass die Website schnell lädt?
Das kann man eigentlich mit einem Wort beantworten, Geld. Ne? Also es gibt verschiedenste Studien da draußen, die auch von Google veröffentlicht wurden, aber auch von Dritten, die dann halt schon belegen, dass zum Beispiel eine Sekunde langsamer schon eine Conversion Rate Rückgang von 7% bedeuten kann. Ne? Und Amazon selbst hat in eigenen Tests herausgefunden, dass die Beschleunigung ihrer Webseite oder ihrer Landingpage, ihrer Produktseite um 100 Millisekunden, also um 0,1 Sekunden, 1% mehr Umsatz gebracht hat. Ne? Also kann man halt sagen, je schneller meine Webseite ist, desto besser ist halt die Benutzererfahrung und desto besser sind natürlich hinten raus die Conversions. Ne? Mhm. Weil klar, eine schnelle Ladezeit führt eben zu einer besseren Benutzererfahrung, weil man kennt es ja selber vom Surfen, wenn die Seite langsam ist, man ist ungeduldig und man will halt da letztendlich die Inhalte sehen und ist frustriert halt, wenn sie langsam ist, die Webseite. Ne? Das führt dann halt eben zu höheren Absprungraten und letztendlich natürlich dann zu einer schlechten Conversion Rate am Ende des Tages auf der Seite. Mhm. Und letztendlich ist die Ladezeit eins der wichtigen Ranking-Faktoren bei Google geworden. Ne? Google predigt das ja nun auch schon seit ein paar Jahren. Und von daher ist es per se schon wichtig, eine schnell ladende Website zu haben, um auch da die Möglichkeit, das Potenzial zu haben, mit seiner Webseite auch gut bei Google zu ranken.
Okay, jetzt wissen wir, warum es so wichtig ist, die Ladezeit der Website zu verbessern. Welche Anforderungen sind dazu aber wichtig?
Genau, also da spielen natürlich viele technische Faktoren eine Rolle, was dazu führen kann, warum eine Webseite langsam oder schnell lädt. Ne? Das ist natürlich ein Zusammenspiel aus sehr vielen Komponenten. Das erste Glied in der Kette ist der Hoster. Ne? Mhm. Habe ich hier irgendwie schon auf das falsche Pferd gesetzt. Ne? Das heißt, ich habe irgendwie einen langsamen Hoster ausgewählt, habe ich hinten raus natürlich keine Chance mehr, eine schnelle Ladezeit meiner Webseite zu garantieren. Ne? So, dann ist natürlich immer auch dann die Wahl des Paketes, des Hosting-Paketes, was ich dann habe. Also habe ich da eine kleine Hardware zu stehen nur oder ist das eine große Hardware, die mir da viel RAM, viel Prozessorleistung zur Verfügung gestellt wird, um halt meine Webanwendung darauf laufen zu lassen? Und dann natürlich, wie ist die Architektur meiner Webseite, also auch die technische Architektur meiner Webseite, was lade ich alles, ne? Also wie viele Bilder lade ich, wie viele Ressourcen lade ich, JavaScripte, dann CSS, also die Styles. Das führt alles dazu, dass die Seite langsam oder schnell laden kann, wie ich das dann einbinde. Ne? Also habe ich zum Beispiel auch eine Dateikomprimierung aktiviert. Also werden alle meine Requests dann auch per Gzip gezippt übertragen. Ne? Oder ist ein Browser-Caching aktiviert? Achte ich darauf, dass ich nicht zu viele Anfragen, zu viele Requests raussende, weil ich dann natürlich darauf warten muss, bis dass die nacheinander abgearbeitet werden müssen. Ne? Also es sind dann eine Reihe an Dingen, die ich als Betreiber einer Webseite auch noch dann beeinflussen kann. Ne?
Also das sind alles Faktoren, die Ladezeit beeinträchtigen. Und gleichzeitig kann ich auch all diese Faktoren optimieren, ja? Um die Ladezeit zu verbessern.
Genau. Es gibt eine Reihe von Tools draußen am Markt, wo man das natürlich auch kontrollieren kann, ne? Oder auch mal sich für seine Webseite dann auch testen kann. Mhm. Und man auch dementsprechende Ergebnisse kriegt und auch Anhaltspunkte, wo man mal ansetzen könnte. Ne?
Mhm. Genau. Also das sind jetzt die einzelnen Faktoren, die sich auf die Ladezeit einer Website auswirken. Und was man tun kann, um die Ladezeit zu verbessern, darauf gehen wir dann ein bisschen später ein. Zuerst würde ich aber gerne über die Sichtbarkeit einer Website sprechen. Wie kann man die verbessern? Und zum Beispiel, welche Maßnahmen können ergriffen werden, damit die Webseite besser bei den Suchmaschinen rankt?
Genau, also das muss man schon mal sagen, eine schnelle Ladezeit oder eine schnelle Webseite bedeutet nicht, dass man gleichzeitig auch gut bei Google rankt. Ne? Da spielen natürlich noch viele andere Faktoren eine Rolle. Ich sehe das immer so gerne ein bisschen als so ein Pyramidenmodell. Wenn die technische Basis stimmt unten, also dass alle technischen SEO-Aspekte funktionieren, da wo auch sozusagen auch die Ladezeit mit drin ist, wo wir ein gutes Hosting haben, wo wir eine gute Hardware-Anbindung haben, dann kommt darüber sozusagen die Content- und Website-Struktur, die gut sein muss. Mhm. Ne? Und obendrauf sozusagen dann die Kür ist dann, wie ich meine Webseite dann im Netz verbreitet bekomme im Sinne von Backlinks, ne? Also das Off-Page-SEO. Und das auf diesem Weg dahin von sozusagen rauf auf die Pyramide sind halt eine Menge Dinge zu tun. Ne? Alles beginnt halt mit einer Keyword-Recherche. Ne? Ich muss mir erstmal im Klaren sein, mit welchen Keywords möchte ich eigentlich mit meiner Webseite ranken? Ne? Wofür stehe ich eigentlich? Mhm. Man muss gucken, sind es dann auch Keywords, die da draußen überhaupt am Markt gesucht werden? Ne? Also man muss mal auch ein bisschen gucken, was sind so die Suchvolumina bei diesen Keywords? Ne? Es nützt ja nichts, wenn ich auf ein Keyword optimiere, was dann draußen aber auch keiner sucht. Man muss sich die Konkurrenz dann natürlich auch dazu angucken, wer rankt denn noch mit diesen Keywords? Und dann natürlich auch auf die Konkurrenz gucken, mit welchen Keywords ranken die denn auch? Ne? Um zu gucken, ob man da vielleicht auch noch Marktanteile dann irgendwie wegnehmen. Das heißt wegnehmen oder auch mitmischen kann und dann auch auf diese Keywords mit optimiert. Mhm. Dann ist natürlich ein Knackpunkt, wenn ich weiß, mit welchen Keywords ich ranken möchte, muss ich natürlich qualitativ hochwertigen Content dafür schaffen. Ne? Da muss ich mir über eine Content-Struktur überlegen. Ich muss mir überlegen, was will ich denn eigentlich für Contents überhaupt veröffentlichen? Wie breit möchte ich werden? Was möchte ich eigentlich alles abbilden? Und am Ende, das ist ja auch so ein bisschen, was Google natürlich jetzt in der letzten Zeit auch fördert, so mit den ganzen Updates, Helpful Content Update ist gerade wieder ganz aktuell, muss dieser Content natürlich auch hilfreich für den User sein und einen Mehrwert bilden, im Sinne von, er kann dann aber auch irgendwas mit diesem Content anfangen in Richtung Conversion hinten raus. Ne? Also wenn wir als Jonas erklären, wie man ein Netflix-Abo kündigt, ist es zwar nice to have, aber er kann letztendlich hinten raus bei uns bei Jonas nicht Netflix buchen oder kaufen oder kündigen. Ne? Das ist so ein bisschen dann, was Google dann auch unter hilfreich versteht. Dann Klar, dann gibt es die ganz klassischen On-Page-Geschichten, wie meine Seiten müssen einen ordentlichen Seitentitel haben, eine schöne Meta-Description, die wichtig ist, wie sozusagen meine Seite in den Google-Suchergebnissen dargestellt wird, mit welchem Snippet. Mhm. Dann natürlich eine schöne Content-Struktur im Sinne von Hauptüberschriften, Zwischenüberschriften, Absätze, Listen, ne, dass es halt gut sauber strukturiert, der Inhalt auch für Google lesbar da ist. Ne? Dann natürlich ganz großes Thema seit Jahren schon, die mobile Optimierung. Ne? Google hat sozusagen Mobile First ja auch als sein Motto ausgegeben. Mhm. Das heißt, eigentlich ist immer der Ansatz zu gucken, ist meine Webseite mobil erreichbar, optimiert, sieht die da gut aus? Ne? Dann natürlich, wie sind meine Contents intern eigentlich miteinander verlinkt, ne? Es bringt halt nichts, irgendwie 100 Inhalte irgendwie ins Netz zu hauen, die sind aber nicht irgendwie in der Webseite irgendwie clever intern verlinkt und führen letztendlich dahin, wo ich den User auch hinhaben will, zum Beispiel auf eine transaktionale Seite, wo ich die Conversion machen kann, ne? Dann externe Verlinkung hatte ich schon angesprochen, ne? Wie kriege ich es hin, dass doch auch andere Seiten auf meine Seite verlinken, weil ich so qualitativ hochwertigen Content habe oder irgendwas anbiete, was es das verlinkenswert ist, ne? Dann das Thema Social Signals ist auch immer noch interessant. Also letztendlich geht es darum, wirklich auch außerhalb der Webseite für Signale zu sorgen. Ne? Wenn, also habe ich irgendwie bei LinkedIn nochmal Erwähnungen oder in den anderen sozialen Netzwerken bei X und so weiter. Ne? Mhm. Genau, und letztendlich das Thema User Experience, auch super wichtig, auch bei Google natürlich auch angekommen und spielt dort auch eine Rolle. Am Ende des Tages, wenn ich einmal Inhalte erschaffen habe, ich bin nicht fertig. Ne? Also SEO ist halt, wie sage ich mal schön, SEO ist kein Projekt. Ne? Es hat kein definiertes Ende. Das ist halt ein stetiger Prozess. Die Inhalte sollten regelmäßig überprüft werden auf Aktualität. Und die Spielregeln ändern sich natürlich auch dauernd. Ne? Das heißt, was heute im SEO funktioniert, kann morgen schon wieder Geschichte sein, weil Google ein neues Update gefahren hat, etwas anders bewertet. Vielleicht wurde das, was wir heute gemacht haben oder was heute State of the Art war, irgendwie dann bösartig genutzt und Google hat den dann einen Riegel vorgeschoben und man muss halt auf anderen Wege gucken, wie man schafft, seine Inhalte oder seine Seiten wieder nach vorne zu bringen. Ne? Und das ist ja auch das Spannende an SEO und das ist das, was mir auch so Spaß an dem Job macht, dass es halt nicht immer das Gleiche ist. Ne? Es ändert sich halt stetig.
Mhm. Du hast bereits darüber gesprochen, dass es wichtig ist, dass eine Website für mobile Geräte optimiert ist. Wie kann ich aber sicherstellen, dass eine Website responsive ist?
Genau, also als allererstes, wenn man schon eine Webseite hat, kann man mal gucken, da gibt es genug Tools draußen, wo man halt kostenlos testen kann, ob seine Seite so grundsätzlich mobil optimiert ist. Da gibt es von Google den Mobile-Friendly-Test. Da kann man die URL reinwerfen und der gibt dir dann aus Ja, Nein und gibt dann dazu auch schon noch ein paar Tipps. Dann auch das PageSpeed Insights von Google, was ja eher so ein Tool ist, auch was nochmal so ein bisschen die Performance einer Webseite bewertet, hat aber auch sozusagen einen mobilen Anteil, wo man halt auch nochmal so ein paar Empfehlungen mit rausnehmen kann. Und in den Browsern gibt es halt so Entwicklertools, da kann man sich dann halt auch mal seine Seite sozusagen den View auf Mobile umstellen und mal gucken, wie sieht denn seine Seite eigentlich auch mobil aus. Ne? Mhm. Natürlich klar auch nochmal auf dem Smartphone natürlich auch nochmal angucken. Und dann natürlich gucken, dass man da den Anforderungen von Google genügt. Es hat sich gezeigt, dass responsives Design hat sich durchgesetzt. Ne? Früher hat man ja immer noch manchmal sogar die mobile Version auf einer anderen Domain gehabt oder auf einer Subdomain. Ne? Aber dieses responsive Design hat sich halt durchgesetzt. Das heißt, auf einer Domain kann ich mir die Seite auf dem Smartphone und auf dem Desktop eben angucken und die Größe und entscheidet sich natürlich dann abhängig von der Bildschirmgröße. Ne? Was dann auch angezeigt wird. Mhm. Und da gibt's halt auch so ein paar Regeln, die dann zu beachten sind. Und das sagen die Tools dann aber auch. Die sagen einen, okay, für Smartphone ist nicht optimiert, weil zum Beispiel die Linkflächen zueinander oder zu dicht aneinander sind. Ne? Das heißt, okay, man muss dafür sorgen, dass man vielleicht ein bisschen mehr Abstand in der mobilen Ansicht zwischen den Links zum Beispiel bekommt. Ne? Weil klar, es schwieriger ist, da mit dem Finger dann auf den Link zu kommen, wenn die zu dicht nebeneinander sind. Ne? Aber da gibt's halt ein paar ganz gute Hinweise. Und da muss man halt schauen, ob man das dann halt selber auch umsetzen kann. Ne? Wenn man den Zugriff auf die Styles hat, dann kann man natürlich selber da was machen. Beziehungsweise, wenn man natürlich jetzt WordPress hat, unterwegs ist und da ein mobil optimiertes Theme hat, sollte man eigentlich immer im Grunde davon ausgehen, dass die Anbieter dieses Themes, wenn sie sagen, es ist mobil optimiert, dann natürlich auch darauf geachtet haben, dass sie die ganzen Anforderungen erfüllen. Das kann man dann ganz gut mal mit so einem Google Mobile Friendly Test dann auch testen. Ne?
Wie ist es da eigentlich bei den Webbaukästen, die ja viele von uns verwenden für ihre erste Webseite, oder auch das beliebte CMS WordPress? Da gibt es ja Themes und Vorlagen, Designvorlagen. Sind die üblicherweise jetzt immer für mobile Geräte optimiert?
Also für WordPress weiß ich, dass sozusagen WordPress liefert ja mit jedem Jahr immer so seinen Standard-Theme mit aus. Ne? Die sind alle mobil optimiert, also auch schon seit Jahren responsiv. Die gängigen Website-Baukästen da draußen auch, ja, kann nicht für alle sprechen, aber ich kann für Jonas sprechen, dass unser Homepage-Baukasten auch responsiv ist, ja.
Das Wort Benutzerfreundlichkeit ist bereits ein paar Mal gefallen. Wie kann man sie verbessern? Was für technische Aspekte gibt es, die es zu beachten gilt?
Genau, das hat sich so ein bisschen gezeigt, so in den letzten Jahren auch mit den Google-Updates. Es gab sogar ein Page-Experience-Update von Google, das eben auch die Suchmaschine oder Google an der Stelle versucht, weitere Aspekte mit reinzunehmen im Sinne von, wie kann ich bewerten, ob diese Webseite für dieses Keyword ranken kann. Ne? Also einerseits, klar, sie ist technisch gut optimiert, sie ist auf das Keyword optimiert, entspricht da den Anforderungen. Aber Google will natürlich das beste Ergebnis für den User zeigen. Und das heißt natürlich auch, was macht denn der User eigentlich, wenn er ein Keyword, wenn er Domain kaufen sucht und dann auf eine entsprechende Webseite klickt, was macht denn der User da eigentlich drauf? Ne? Also ist der nach irgendwie 0,5 Sekunden wieder weg, ne? Indem er zum Beispiel zurück auf Suchergebnis geht. Das sind alles Daten, die Google sammeln kann über Chrome und Co. Dann kann Google daraus ja schon mal irgendwie so eine Ableitung ziehen. Okay, er hat anscheinend für den Begriff, den er gesucht hat, hat die Seite nicht den Intent des Users getroffen. Ne? Da war er gleich wieder zurück ins Suchergebnis gegangen ist und vielleicht ein anderes Ergebnis angeklickt hat. Ne? Genauso dann halt die Verweildauer auf einer Seite, ne? Oder wie viele Seiten hat er eigentlich in dem Besuch sich angeguckt. Ne? Scrolltiefen sind alles so Indizien, die Google dann natürlich auch sammelt, um verstehen zu können, ob der Intent des Users getroffen wurde bei der Suche. Mhm. Und das hat letztendlich dann in dem Sinne nicht mehr das Klassische mit klassischem SEO zu tun, sondern das ist natürlich UX, ne? Das ist User Experience. Das heißt, klar, wir aus SEO-Sicht liefern sozusagen das Werkzeug im Sinne von, guck mal, das brauchen wir auf der Seite, um für diese Keywords zu ranken. Ja. Genau, auf der anderen Seite kommt dann die UX, die dann sozusagen das, was wir aus SEO-Perspektive sagen, was die Seite an Keywords, an Content liefern soll, dann sozusagen so verpackt, dass es dann für den User gut verdaubar ist, ne? Also leicht lesbar ist und hilfreich ist, ne? Und das ist dann sozusagen der Part, warum SEO und UX sehr eng zusammenarbeiten sollten und müssen, weil klar, es müssen beide Anforderungen erfüllt werden. Ne? Und das ist auch das, letztendlich, da zählen natürlich auch schnelle Ladezeiten dazu. Schnelle Ladezeiten ist UX. Ne? Das heißt, wenn die Seite langsam lädt und der User frustriert ist, dann hat die Seite eine schlechte Experience. Ne? Das gehört dazu. Dazu gehört, dass die Seite mobil optimiert ist. Ne? Das heißt, wenn der User muss, wenn er auf dem Smartphone sich die Seite anguckt, nicht, dass er das mit der Lupe angucken muss, sondern dass die Schriften natürlich optimiert sind. Das ist alles UX. Ne? Und von daher ist es ein sehr, sehr wichtiger Part. Und das ist das, wo wir auch bei Jonas natürlich Hand in Hand zusammenarbeiten, auch mit den Abteilungen. Und das halt auch zu gewährleisten. Ne? Und letztendlich, das ist halt das, was wir dann halt auch immer gern sagen, ist, wir optimieren halt für den User und nicht für die Suchmaschine.
Ja, also bye-bye SEO-Texte.
der klassische SEO-Text, ja, das hat auch eine Historie, das hat auch Überhand teilweise genommen, aber letztendlich ist heute der SEO-Text ist der Text, der sozusagen oder der Inhalt, der für den User optimiert ist und nicht für die Suchmaschine. Ne? Also wir packen in unsere Texte oder wir packen nicht mehr in die Texte bei jedem dritten Wort das Keyword rein oder so, ne? Sondern das ist wirklich auch hilfreich und es sollen auch Texte sein, die der User auch liest. Ne? Also wir packen die auch nicht dann oder man sollte sie dann auch nicht unten kurz vor den Footer packen, sondern es sollen halt auch wirklich Inhalte sein, die dem User weiterhelfen. Ne?
Genau, das ist bei uns ja auch so in der Redaktion, dass wir einfach, wenn wir Bestandsseiten analysieren und dann neue Seiten schreiben, dass wir einfach genau nicht einfach nur eine Keyword-Recherche machen, sondern auch wirklich auf die Intention achten und einfach darauf achten, ob dann unser Content das bietet, wonach eigentlich gesucht wird. Genau, das finde ich einen sehr wichtigen Punkt, dass wir optimieren für den User, genau, und nicht für die Suchmaschine. Sehr spannend, vielen Dank. Und jetzt angenommen, also ich habe eine Webseite und ich möchte die Performance boosten. Wie gehe ich am besten vor? Wo fange ich an?
Genau, also Der einfachste Ausgangspunkt wäre, wie das habe ich ja vorhin schon erwähnt, das Tool PageSpeed Insights von Google. Das ist ein kostenloses Tool. Da kann man halt auf URL-Ebene mal sich angucken, wie denn Google die Performance oder die Ladezeit oder den PageSpeed der Seite oder dieser URL einschätzt, ne, auf Basis von gesammelten User-Daten, also auch aus Felddaten, aber auch aus Lab-Daten, ne. Das heißt, Google kommt mit einer bestimmten Geschwindigkeit von einer bestimmten IP und guckt sich diese Seite an und sagt dann, was sind sozusagen aus Googles Sicht dann sozusagen die Leistungsmetriken dieser Webseiten. Mhm. Google hat dafür die Core Web Vitals vor ein paar Jahren eingeführt. Das ist eben eine Gruppe von wichtigen Website-Leistungsmetriken, die Google entwickelt hat, um sozusagen die Geschwindigkeit und aber auch Benutzererfahrung auf Websites zu bewerten. Das ist nämlich ein wichtiger Punkt. Es ist nicht nur rein Geschwindigkeit, sondern es geht ja auch um User Experience bei den Core Web Vitals, ne, weil die sind nämlich auch Teil des Google Page Experience Updates gewesen und sollen halt sicherstellen, dass Websites schnell laden und, das ist das Wichtige dabei, reibungslos funktionieren. Ne? So, und dieses Schnellladen hat Google halt eine Metrik, die sie da gerade forcieren, ist dieses Largest Contentful Paint. Ne? Das ist eine Metrik, die Ladezeit des größten sichtbaren Inhalts auf einer Webseite darstellt. Ne? Wie kann man sich das vorstellen? Ich habe zum Beispiel eine schöne Webseite, habe da auch ein schönes Teaser-Image drin und leider habe ich das aber in der größtmöglichen Auflösung hochgeladen, ne? Und das Teaser-Bild hat irgendwie 10 MB. Und es braucht halt bei einer Fast 3G, also schnellen Smartphone-Internetverbindung, irgendwie dann 6 Sekunden zu laden. Ne? Das wäre dann sozusagen ein sehr schlechter Wert. Google legt hier sozusagen nur 2,5 Sekunden für das größte Element an. Ne? Das ist das, was man halt dann bei so einer Analyse schon mal auf jeden Fall feststellt, dass man da vielleicht dieses Bild optimiert hochladen sollte. Dann kommen nämlich dann auch eher so die was jetzt wieder auf User Experience einzahlt, das ist der First Input Delay. Mhm. Dieser misst die Zeit zwischen dem ersten Klicken oder Tippen eines Benutzers auf der Seite und eben der tatsächlichen Reaktion der Seite. Ne? Also wenn jemand kommt auf eine Webseite und klickt dann auf Weiter oder auf einen Button und genau diese Zeit, bis dann danach was passiert, spiegelt diesen Wert wieder. Mhm. Und da sagt Google, die muss unter 100 Millisekunden liegen. Ne? Das heißt, es spricht auch dafür, wie ist meine Webseite an sich. Also klar kann dieser Delay dadurch entstehen, dass sie eigentlich noch lebt die ganze Zeit, die Seite, ne, im Hintergrund. Mhm. Oder sie kann natürlich auch entstehen dadurch, dass sozusagen die Seite danach natürlich auch wieder lange braucht zu laden. Ne? Mhm. Und hier schon mal ein kleiner Spoiler, im März 2024, also nächstes Jahr im März, wird dieser First Input Delay durch den Interaction to Next Point INP-Wert ersetzt. Der misst dann nämlich nicht mehr nur den ersten Wert, sondern die komplette Interaktion auf der Seite, mhm, und versucht das in einem Wert sozusagen auszudrücken. Das heißt, was für SEOs ist das super interessant, weil wir müssen uns jetzt nicht nur noch darum kümmern, dass die Landingpage, wo der User aus Google raufkommt, mhm, schnell ist, sondern eigentlich alles dahinter auch schnell ist. Ja. Ne? Das heißt, es nützt uns nicht, die schnellste Landingpage zu haben, wenn danach die Webseite langsam wird.
Ja. Ne? Also viel umfassender. Mhm.
Es wird auf jeden Fall umfassender und es erweitert auch nochmal das Spielfeld natürlich nochmal und auch nochmal die Zusammenarbeit mit viel mehr Abteilung dahinter, ne? Weil letztendlich der, auch jetzt bei Jonos, der Funnel an sich, ne, wo der User in den Warenkorb geht, wenn er bei uns eine Domain kauft oder so, ist aus SEO-Sicht erstmal irrelevant gewesen bisher, ne, weil klar, wir haben ihn sozusagen auf die Landingpage geschickt und dann irgendwie über ein Conversion-Element versucht, ihn in den Funnel reinzubringen, aber der Funnel an sich war für uns uninteressant. Mhm. Mit dem Wert jetzt müssen wir natürlich auch gucken, dass sozusagen alles dahinter schnell wird, ne. Mhm. Und das Dritte, was sozusagen auch als Bewertungsmaßstab herangezogen wird, ist der Cumulative Layout Shift. Das heißt, wenn die Seite lädt und dann während des Ladeprozesses es nochmal zu einer Verschiebung auf der Seite kommt, weil nochmal irgendwas nachgeladen wird, kann das eine frustrierende Benutzererfahrung sein. Also das hat man wahrscheinlich schon öfter mal gehabt. Man surft eine Seite an, die man kennt und will eigentlich gerade auf den Login-Button klicken und dann schiebt er sich aber irgendwie nochmal 50 Pixel nach unten, weil oben nochmal was nachlädt. Ne? Mhm. Und das genau drückt dieser CLS-Wert aus, der auch unter 0,1 liegen sollte.
Also diese drei Kennzahlen dienen der Bestandsanalyse. Habe ich das richtig verstanden?
Genau, die geben am Ende des Tages so einen Indexwert aus, mhm, der zwischen 0 und 100 und zeigen dir dann auch schon, ob du sozusagen den Core Web Vitals entsprichst oder nicht, mit nach so einem Ampelsystem. Mhm. Und es gibt dann auch schon eine Reihe an Empfehlungen, die das Google PageSpeed Insights Tool dann da auch ausgibt, die man aber auch immer so ein bisschen auch kritisch hinterfragen muss teilweise, weil da werden halt Empfehlungen gegeben, dass zum Beispiel das JavaScript minimiert werden sollte von Google Analytics, von einem eingebundenen Google Analytics Skript. Da habe ich als Webseitenbetreiber gar keinen Einfluss drauf. Ne? Alles, was sozusagen Third-Party eingebunden wird, kann ich jetzt relativ schwer beeinflussen. Ne? Mhm. Und deswegen muss man das ja mal so ein bisschen kritisch auch hinterfragen, ob das jetzt was ist, was man selber beeinflussen kann. Ne? Aber da sind auf jeden Fall schon eine Reihe an Tipps drin, mhm, und man sieht auch, was man erfüllt und was man nicht erfüllt oder was man auch besser machen könnte. Und man sieht halt auch relativ schnell, wenn man ein 10 MB-Bild eingebunden hat, dass er dir dann sagt, das wäre gut, wenn man das Bild im richtigen Format und in einer komprimierten Form einbindet.
Dieser Podcast wird präsentiert von der KfW Bankengruppe. Ob Sie gründen oder in ein bestehendes Unternehmen einsteigen, Fördermittel der KfW erleichtern Ihnen die Existenzgründung und Ihre ersten Jahre der Selbstständigkeit. Finden Sie die passende Förderung und lassen Sie sich von anderen Vollblutunternehmerinnen und Unternehmern inspirieren. Unter kfw.de/gründen und kfw.de/nachfolge. Alle wichtigen Infos dazu finden sich auch in den Shownotes dieser Folge.
Okay, gut. Also ich habe jetzt die Bestandsanalyse durchgeführt und jetzt möchte ich diese Verbesserungsvorschläge umsetzen. Was gibt es für Tools und Ressourcen, damit ich die Webseite dementsprechend optimieren kann?
Genau, also man kriegt eine Art Liste, die man so ein bisschen abarbeiten kann. Da sind ein paar Tipps drin, wo man sozusagen vielleicht auch Zugriff auf den Server haben müsste oder auch vielleicht auf die Benutzeroberfläche des Hosters, wo man vielleicht Sachen, sowas wie Gzip aktivieren oder so, wo man gucken muss, ob man das überhaupt erfüllt bekommt. So, und dann so die bisschen andere Sachen, so die architektonischen Sachen einer Webseite. Ne? Also da würde ich dann halt immer noch ein paar andere Tests auch mitmachen. Also ich mache auch gern dann mal so eine Seitenanalyse mit webpagetest.org, weil da hat man nochmal ganz schön die Möglichkeit, aus verschiedenen Standorten, mit verschiedenen Browsern, mit verschiedenen Geschwindigkeiten seine Webseite zu testen und kriegt da in einer sehr schönen Wasserfallgrafik dann auch mit, welche Ressourcen werden eigentlich wann an welcher Stelle geladen. Ne? Also wenn meine Webseite geladen wird, wie lange dauert überhaupt diese Verbindung zum Server, wie lange dauert es, bis das erste Bild runtergeladen ist, und es gibt nochmal so ein bisschen Einblick darauf, wo muss ich denn jetzt als nächstes ansetzen. Ne? Da kann halt rauskommen, dass sich ein Skript eingebunden hat, was irgendwie, was ich aber aus den USA lade, das braucht irgendwie aber 5 Sekunden und es verhindert aber das komplette Rendern meiner Webseite. Ne? Und bei dieser Analyse kann dann halt rauskommen, eigentlich ist dieses Skript gar nicht dafür, ist gar nicht wichtig, dass das sozusagen beim ersten Laden da ist. Dann könnte man es sozusagen nach hinten priorisieren, dass dieses Skript nicht mehr Renderblocking ist und nicht mehr verhindert, dass sozusagen die Inhalte, die wichtig sind, also alles, was so above the fold ist, sozusagen dann geladen werden. Ne? Und gerade, also wenn wir jetzt über Tools sprechen, das kommt immer auch so ein bisschen davon oder hängt davon ab, was habe ich jetzt eigentlich für eine Hosting-Umgebung. Ne? Habe ich einen WordPress, was ich auch selber manage auf dem Webspace, habe ich natürlich einen viel größeren Einfluss auf ein paar Sachen. Ne? Man kann halt gucken, dass ich halt eben nicht irgendwie komplette Frameworks, ne? Also Bootstrap ist ja ein beliebtes Framework, um so auch Responsiveness zu erfüllen. Da wird aber gerne auch von den ganzen Theme-Anbietern wird halt immer alles, ne, so wie eine eierlegende Wollmilchsau, so ein Theme. Das heißt, da wird immer alles reingeknallt. Ne? Und vielleicht brauche ich aber nur diese eine Funktion, nehme mir aber 100 andere Funktionen mit, die aber dafür sorgen, dass meine Seite langsam wird. Ne? Da muss man halt gucken, wie weit kann man da eigentlich eingreifen. Ne? Beziehungsweise gibt es gerade im WordPress-Umfeld gibt es sehr viele SEO-Plugins, die auch gerade Richtung PageSpeed optimiert sind. Ne? Also grundsätzlich so das Yoast-Plugin ist da eins der bekanntesten, ne? Was so die ganzen grundsätzlichen SEO-Sachen auch mitbringt, die ganzen was so Page Title, Canonicals und so weiter, so die ganzen On-Page-Faktoren mitgeht, aber natürlich auch Page-Speed-Geschichten. Ne? So, ansonsten natürlich empfehle ich jedem eigentlich immer, Google Search Console einzubinden. Ne? Das ist auch ein kostenloser Dienst von Google, wo man halt die Präsenz meiner Webseite in den Google-Suchergebnissen sehen kann. Ne? Da sehe ich, mit welchen Keywords ranke ich auf welcher Position und wie oft wurde dieses Keyword gesucht. Und on top habe ich aber noch ein paar schöne Berichte zu Nutzerfreundlichkeit. Ich habe eine Analyse der Core Web Vitals auf die gesamte Seite, ne? Weil alles, was ich gerade gesagt habe mit dem PageSpeed Insights, das ist ja immer bloß der Blick auf die eine Seite. Ne? Man muss sich natürlich aber eigentlich alle Seiten seiner Webseite angucken. Ja. Ne? Weil es kann ja sein, dass die Startseite super schnell ist, aber meine eine Seite, die eigentlich für Domain kaufen ranken soll, super langsam. Ne? Und deswegen muss man halt auch einen Gesamtblick über die Webseite haben. Das hat man dann ganz schön mit der Google Search Console. Kann man eigentlich in allen Homepage-Baukästen, das ist so ein Code, den man einbindet, oder halt eben, wenn man Zugriff auf seine Domain hat, kann man das auch per DNS verifizieren, per DNS-Eintrag. Und da hast du erstmal schon mal einen wunderbaren Einblick und auch technisch auf deine Webseite. Ne? Mhm. Ansonsten, klar, was nutzt man noch an Tools? Also im WordPress-Umfeld, wenn es gerade um Bilderkomprimierung geht, klar, gibt es auch ganz viel TinyPNG und so, gibt es auch als einzelnen Dienst, wo man auch mal seine Bilder einmal durchoptimieren kann. Gerne macht man auch noch so ein bisschen JavaScript, CSS Minimierung, so dass man halt sozusagen da die ganzen Leerzeichen und Leerzeilen rausnimmt aus so einem JavaScript und so einem CSS. Das spart ungemein. Mhm. Na, da gibt's halt auch Tools draußen, wo man das sozusagen manuell machen könnte, oder man nimmt sich dann halt, wenn man im WordPress Umfeld ist, kann man sich dann auch einiger Tools da bedienen. Ne?
Und sind die für alle geeignet, auch für Anfänger, oder erfordern denn gewisses Know-how?
Also ich sag mal, so, man kann es einfach bedienen. Die Frage ist, ob man es einsetzen kann. Ne? Also hat man denn überhaupt Zugriff bei seinem Hoster auf die JavaScript-Files oder auf die CSS-Files, um diese zu minimieren? Ne? Also ist das überhaupt möglich? Ansonsten ist es halt, du nimmst dir den Quelltext, packst ihn in so ein Tool und du kriegst ihn minimiert zurück und müsstest natürlich dafür sorgen, dass dann das JavaScript oder das File wieder auf den Server kommt. Ne? Das hängt dann so ein bisschen davon ab, in welcher Hosting-Umgebung man ist. Ne?
Okay. Und das ist jetzt so das Szenario, jemand, der vielleicht eine eigene Website via WordPress erstellt oder eine Website erstellen lässt und danach einfach die Website selbst verwaltet. Wie ist es mit Webbaukästen? Wie viel Freiheit hat man da zur Optimierung?
Es liegt ja so ein bisschen in der Natur der Sache, dass so ein Baukasten natürlich so ein gewisses Template ist. Ne? Das heißt, man hat nicht mehr sehr viel Einfluss auf die Sachen. Ne? Wir bei uns, bei Jonas mit unseren Homepage-Baukasten, sorgen natürlich dafür, dass diese ganzen grundsätzlichen SEO-Faktoren erfüllt sind. Ne? Das ist klar. Ich als User habe dann letztendlich den Einfluss darauf, zum Beispiel bei der Einbindung von Bildern, ne, dass ich halt kein 10 MB-Bild einbinde, sondern dass ich ein optimiertes Bild einbinde, was ich vorher dann eben zum Beispiel mit TinyPNG optimiere. Mhm. Ansonsten zum Beispiel der Jonas Homepage-Baukasten jetzt auch gerade in seiner neuesten Version unterstützt natürlich auch den User so bei so ein paar SEO-Faktoren, wie zum Beispiel den Page-Title, Meta-Description, haben wir jetzt sozusagen auch eine Lösung mit künstlicher Intelligenz, die Title dann also Suchmaschinen optimiert und die Meta-Description Suchmaschinen optimiert dann für den User auszuliefern. Ne? Mhm. Das heißt, man muss sich selber nicht mehr darum Gedanken machen, was man in diesen Page-Title oder in diese Meta-Description schreibt.
Also spuckt Vorschläge aus.
Genau. Mhm. Und zwar basieren diese Vorschläge dann anhand der Inhalte, die schon auf der Webseite sind, beziehungsweise die ich dann bei dem Onboarding in dem Homepage-Baukasten dann als Randfaktoren angebe, dass ich zum Beispiel ein Maler aus München bin.
Ein wichtiges Thema in diesem Kontext ist natürlich auch Sicherheit. Was gibt es für Möglichkeiten, um sie zu gewährleisten, oder welche technischen Maßnahmen können ergriffen werden, damit Dinge wie zum Beispiel Angriffe verhindert werden können?
Genau, das Thema Sicherheit ist sehr, sehr wichtig, gerade im Hosting-Umfeld. Und hier spricht man eigentlich so von 4 Ebenen der Sicherheit beim Webhosting. Ne? Die erste Ebene ist die Sicherheit der Rechenzentren, ne? Die der Hosting-Provider eben gewährleisten muss. Dazu gehören halt Gebäudesicherheit, Ausfallsicherung, Stromversorgung, Klimatisierung. Ne? Darauf hat der Hostingkunde an sich erstmal keinen Einfluss. Ne? So, der zweite Bereich der Sicherheit ist natürlich die Sicherheit des Netzwerks an sich. Ne? Also gibt's Firewalls, gibt's da so Intrusion Prevention Systeme, halt so Abwehrsysteme gegen Cyberangriffe, ne? Unterschiedlichster Art. Das ist auch eine Sache, die sozusagen der Hoster bieten muss. Auf der dritten Ebene ist so eine gewisse Mischebenung, hängt davon ab, was ich dann halt für ein Paket wähle. Ne? Das ist so diese Ebene der Produktsicherheit. Ne? Da zählt so ein bisschen Backups, Betriebssystem, Software-Updates dazu. Ne? Das heißt, wenn ich eben einen V-Server, einen virtuellen Server zum Beispiel habe, bin ich dann halt selber für verantwortlich, dass das immer die neueste Software-Version drauf ist. Und dann eben auch die neuesten Patches drauf sind. Ne? Das ist, wenn ich natürlich eine Managed-Lösung wähle beim Hoster, ist der Hoster dafür verantwortlich. Ne? Das ist so ein bisschen dann diese Sicherheitsebene. Und dann die vierte ist eher die wichtigere, also diese administrative Projektsicherheit. Ne? Das ist dann so ein bisschen, hängt dann sozusagen von dem Online-Projekt ab, die Sicherheit. Und da ist halt auch dieses regelmäßige Software-Updates, ne, wenn ich ein WordPress nutze, dass ich immer dafür sorge, dass ich natürlich auch immer die neueste WordPress-Version runter sozusagen da habe, ne, und installiere. Quasi Standard ist die Nutzung von SSL-Zertifikaten, ne. Dann natürlich ganz wichtig starkes Passwortmanagement, ne. Also mir nützt es sicherste Rechenzentrum, sicherste Netzwerk und so weiter nichts und die sicherste Software nichts, wenn dann ich dann ein sehr schwaches Passwortmanagement habe, um mich in mein WordPress einzuloggen zum Beispiel, ne? Oder in den Zugangsbereich zu meinem Hoster. Mhm. Ne? Deswegen ist das halt eigentlich so mit das Wichtigste an der Stelle. Ne? Ansonsten gibt es natürlich gerade auch im WordPress-Bereich eine Menge Sicherheitsplugins, die dann halt auch dafür sorgen, dass zum Beispiel eben nicht mehr der Standard-Login-Pfad genutzt wird von WordPress und aber auch dann Angriffe auch gemeldet werden und auch gelockt werden und eben dementsprechend das System gesperrt wird oder so dann. Ne? Mhm. Und das Wichtigste eigentlich immer ist die Datensicherung, ne? Also regelmäßige Backups auch selber nochmal zu erstellen, weil im Falle des Falles man es auch relativ schnell wieder rückgängig machen oder wieder auf den alten Stand heben kann. Ja.
Mhm. Okay, wir haben jetzt sehr viel Input bekommen, wenn wir das alles umsetzen. Und wir merken, es hilft trotzdem nichts. All diese SEO-Maßnahmen haben nicht geholfen. Was tue ich?
Genau, wichtig ist halt an der Stelle das Bottleneck zu identifizieren. Ne? Also wenn ich sozusagen alles aus meiner Macht getan habe, damit die Webseite schnell ist, aber sie immer noch nicht schnell ist, muss ich halt sozusagen mal immer weiter nach vorne gehen und gucken, was könnte denn das Problem sein. Also einerseits könnte es sein, ich habe ein zu schwaches Paket gewählt. Ne? Also ich habe darauf jetzt eine Webanwendung laufen, die sehr viel Rechenleistung benötigt und vielleicht kommt sozusagen die Datenbankanbindung des Hosters gar nicht mehr hinterher, um das sozusagen zu bedienen oder meine Webseite ist so komplex, dass sie so viele Anfragen hat, dass es halt wirklich ein reines Ressourcenproblem ist, warum sie langsam ist. Das heißt, da muss ich mir einen Gedanken machen, ob ich nicht in ein höheres Paket wechsle, wo ich selber mehr Ressourcen bereitgestellt bekomme, mehr RAM, mehr CPU-Leistung. Und wenn es das dann auch nicht ist, dann muss man sich dann vielleicht doch nochmal Gedanken machen, bin ich denn beim richtigen Hoster? Ne? Es kann halt sein, dass ich irgendwo einen kleinen US-Hoster gewählt habe, der auch eine relativ schwache Anbindung hat und sein Rechenzentrum auch nur irgendwo in den USA hat. Und das einfach per se durch den langen Weg, den die Bits und Bytes halt gehen müssen, über den Teich, ich da eine Latenz drin habe, die ich mit allen Maßnahmen dahinter nicht wegbekomme. Das heißt, das ist sozusagen dann auch darauf zu achten bei der Wahl des Hosters, ne, wo möchte ich eigentlich meine Webseite veröffentlicht haben, ne? Möchte ich für den deutschen Markt haben, sollte ich natürlich gucken, dass ein Hoster halt hier in Europa im besten Fall natürlich in Deutschland zur Verfügung ist oder ein anderer Hoster natürlich halt über eben verteilte Rechenzentren verfügt, um halt sozusagen diese Latenzzeit gering zu halten.
Sehr schön, danke. Und wann zum Beispiel wäre ein Umzug nötig? Wann hilft nichts anderes mehr?
Also wenn halt rauskommt, dass es an der Latenz liegt, dann muss man ins Gespräch mit seinem Hoster gehen und fragen, warum sind hier die Ladezeiten so langsam oder warum ist hier die Latenz so langsam und was können wir machen? Ne? Mhm. Je nachdem, was dann da halt die Antwort ist. Ne? Wenn er sagt, ne, das ist aber das einzige Rechenzentrum, was er hat, dann muss man dann wohl da über einen Umzug nachdenken. Mhm. Ne? Bei den anderen Geschichten, die Pakete hoch zu abzugraden, das ist halt immer noch die einfache Variante, ne? Wenn es nicht an der Latenz liegt, sondern eher an dem Ressourcenhunger der Webanwendung. Ne?
Mhm. Okay, vielen Dank. Also sehr viele spannende Einblicke und sehr nützliche Tipps hier. So für diejenigen, die jetzt durchstarten möchten, wenn du das alles zusammenfassen müsstest und auf die wichtigsten 5 Tipps reduzieren müsstest, was würdest du uns mitgeben?
Ja, also wenn wir jetzt mal über die Low-Hanging Fruits nachdenken, die Top 5, auf jeden Fall Punkt 1, sich einen schnellen Hoster wie Jonas zum Beispiel suchen. Mhm. Dann, worauf habe ich als User Einfluss? Also ich kann Bilder checken, gucken auf der Webseite, was habe ich für Bilder eingebunden, kann ich die irgendwie komprimieren oder optimieren? Da sehe ich sehr oft, dass da wirklich 10 MB Bilder eingebunden werden und dann halt irgendwie ist es noch eine Seite, die sehr viele Bilder hat und dann wird so eine Seite mal schnell 30, 40 MB, die dann runtergeladen werden müssen. Ne? Und das ist auf jeden Fall ein Ansatzpunkt. Dann, wenn man Zugriff darauf hat, ne, würde ich halt alles, was sozusagen nicht above the fold ist, also alles, was nicht im sichtbaren Bereich beim ersten Laden ist, an Ressourcen, gerade Bilder oder Videos, dann halt lazy loaden. Ne? Das heißt, dass es gar nicht erst geladen wird, wenn die Seite im Erstladeprozess ist, sondern erst, wenn gescrollt wird, ne, wenn es nötig ist, werden die Sachen erst nachgeladen. Mhm. Ganz klassisch gucken, ob GZIP aktiviert ist, also werden meine Daten gezippt übertragen. Das spart auch auf jeden Fall immer noch mal eine Menge an MBs. Und halt gucken, habe ich Sachen, gerade im WordPress-Bereich kommt mir das oft unter, dass da werden immer Plugins ausprobiert, mhm. ne, Plugins runtergeladen, immer mehr Plugins. Und man vergisst sie natürlich nach und nach immer mal wieder auch rauszunehmen und wieder zu deaktivieren und halt so mal zu gucken, habe ich hier irgendwelche überflüssigen Ressourcen gerade, die hier mitgeladen werden, jedes Mal, die ich eigentlich gar nicht benötige. Ne? Mhm. Das ist halt das, wo ich jetzt sozusagen als Website-Betreiber so die schnellsten Erfolge feiern kann. Ne? Mhm.
Super, vielen lieben Dank. Sehr, sehr spannend und vor allen Dingen sehr praxisorientiert. Und ich bin davon überzeugt, dass wir jetzt alle problemlos damit beginnen können, unsere Webseiten zu optimieren und das nötige Know-how haben. Dank dir. Sebastian, vielen herzlichen Dank für dieses tolle Gespräch und all deinen Pro-Insights und Tipps zum Thema Website-Boosten.
Bis bald, Elena. Danke dir.
Vielen Dank auch an all die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich hoffe, ihr habt jetzt das Know-how, um die Performance eurer Webseite zu boosten. Wenn ihr Feedback zu diesem Podcast habt, freue ich mich, wenn ihr uns eine E-Mail schickt an podcast@fürgründer.de. Ihr könnt uns auch gerne schreiben, welche Themen ihr euch für die kommenden Folgen wünscht. Natürlich freue ich mich auch über eine Bewertung auf eurem Streaming-Portal. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Besser Gründen.
Das war Besser Gründen, der Podcast von fürgründer.de. Für mehr Infos und weitere Folgen mit spannenden Gästen besuche uns auf fürgründer.de/podcast. Du möchtest keine Folge mehr verpassen? Dann abonniere uns jetzt auf der Streaming-Plattform deiner Wahl. Du möchtest ein bestimmtes Thema in unserem Podcast hören? Dann schicke uns deinen Themenvorschlag. Die E-Mail-Adresse dazu findest du in den Shownotes.